herzlich willkommen in unserer neuen Folge
von In die Kiste mit Hannes und Lena.
Ja, wir wollten ja heute da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben und uns nochmal so auch mit den Besonderheiten von so Trennungen in alternativen Beziehungsformen beschäftigen. Also jetzt in Polybeziehungen oder offenen Beziehungen, was da vielleicht anders ist als in monogamen Beziehungen.
Und wir haben es ja das letzte Mal schon angedeutet in der letzten Folge, sind wir da schon ein Stück drauf eingegangen. Aber es ging ja da auch viel allgemein um Trennung überhaupt in Beziehungen. Ja, ja, wir sind ja auf den Thomas Mayer eingegangen, auf sein Buch Trennt euch, Ausrufezeichen, und auf den Breakup-Podcast. Ja, genau, aber wir haben ja auch schon das angedeutet, ausgehend von der Taormina, die, oder wie heißt sie?
Labriola,
genau, Labriola. wie, was es für, nochmal für besondere Gründe jetzt in Polybeziehungen geben könnte.
Ja. Ja, und gerade auch wenn ich mit mehreren Menschen unterschiedliche Formen von Beziehungen eingehe, gehört es ja auch mit dazu, dass auch manchmal dann eben die Beziehungen auch wieder auseinandergehen, ja, oder die Kontakte. Und so wie wir es auch in unserem Leben ja mit Freundschaften erleben, ja, es kommen irgendwie neue Freunde dazu, manche Freunde, mit denen leben wir uns irgendwie so ein bisschen auseinander.
Ja.
Und ich denke so, das kann man vielleicht da auch ein bisschen übertragen, ja, dass es eigentlich dann auch dazugehört und irgendwie natürlich ist. Wir können nicht immer neue Leute auch kennenlernen und dann bleiben die uns erhalten unser restliches Lebens, würde ja irgendwann dazu
manche
führen.
Manche können das gut, ja.
Ja, aber ich meine jetzt eben auch, wenn es wirklich um auch intensivere emotionale Beziehungen geht, dass wir dann irgendwann 20 Partner haben oder so.
Ja, klar.
Ich, also die meisten Menschen überfordern.
Genau, jetzt halt so gerade auch bei, wenn wir an intimere Beziehungen denken, also gerade im Polykontext, da ist ja auch irgendwie so die Frage, wie viel Kapazität habe ich denn und letztendlich auch wie viel Zeit und wie viel Ressourcen, ja, also auch, es wird da immer gesagt, die Liebe ist unendlich aber irgendwann stößt man dann halt doch an die Grenzen, was noch geht und was möglich ist.
Ja, meine Ressourcen sind begrenzt.
Ja, du hast ja Freundschaften angesprochen, dass das da ja auch so ist. Mir fällt da gerade spontan ein, auch ganz aus dem Studium, da hatten wir mal so ein Caravan-Modell, hieß es irgendwie, oder so ähnlich, dass jede, also wie so eine Metapher, dass jede Person so ein Caravan hat, in den eben bestimmte Anzahl von Personen reinpassen, das sind so die Freunde, und aus dem steigen dann im Lauf des Lebens immer mal wieder welche ein und andere steigen zu, ja, aber der Caravan für die Leute ist halt so unterschiedlich groß, ja, also es gibt Leute, die sind einfach, die haben immer so ein, zwei beste Freunde und das wechselt dann vielleicht auch mal, es gibt und dann gibt es auch mal so Plätze eher so auf den, so hintere Ränge, ja, und dann gibt es Leute, die haben immer einen Wahnsinnsfreundeskreis, so 20, 30, 40 Leute um sich rum, ja, und
die haben dann eher so einen Bus,
die haben so einen großen Bus,
so einen Reisebus,
die unterwegs sind, ja, genau, ja, aber jetzt wollte ich eigentlich ein ganz gutes Modell, so, ich denke, da sind die Leute auch sehr unterschiedlich, mit wie viel Freundschaften parallel sie sich wohlfühlen oder wie viele Freunde sie auch so brauchen, ja, oder wann es ihnen dann irgendwie auch zu viel wird. Ja,
ja, und so kann man es vielleicht auch auf romantische, emotionale Beziehungen übertragen.
Ja.
Dass es da eben auch so ist, dass Leute zusteigen und wieder aussteigen.
Ja.
Dass es eben auch Abschiede gibt. Ja. Und ich denke eben auch, dass also was ich so erlebe, jetzt auch bei mir selber oder bei uns oder auch in unserem Umfeld, bei Menschen, die in alternativen Beziehungsformen leben, ich denke, das bringt auch sowas mit sich, dass wir viel mehr so auch danach schauen, wie geht's uns eigentlich in der Beziehung, was sind so unsere Bedürfnisse, was fühlt sich gut an. Man könnte vielleicht auch dann sagen oder es kritisieren, dass es so dann, dass man da auch ein bisschen hedonistischer oder mehr so ein Ego-Trip irgendwie mehr fährt, wenn man in so einem Beziehungsmodell lebt. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, dass wir achtsamer mit uns selber sind, ja. Und dass wir deswegen auch vielleicht mehr auch dann so ein Gefühl dafür kriegen, wo ist es wo ist was gut, wo ja und wo nicht mehr.
Naja, also ich meine, wenn Bedürfnisse erfüllt werden oder nicht, dann ist ja immer die Frage, also in Bezug auf Beziehungen, ist ja immer die Frage, arbeite ich daran in meiner Beziehung oder in meinen Beziehungen, dass das mehr so wird, wie ich mir das wünsche, ja, oder, und die Möglichkeit gibt es ja dann im Poly-Kontext, suche ich mir eine andere Person, bei der ich genau das kriege, ja, und das ist ja immer so eine auch eine Überlegung, geht es mit meinem Partner, also jetzt ganz plattes Beispiel ist zum Beispiel irgendwelche sexuellen Praktiken, ja, also ich möchte irgendwie eine bestimmte Art von BDSM erleben und mit meinem Partner geht es nicht, der hat da keinen Bock drauf, ja, und oder ist da einfach nicht der Richtige dafür, ja, und das finde ich ein ganz gutes Beispiel. Oder oder jemand ist bisexuell, ja, also der andere Partner, der hat halt ein bestimmtes Geschlecht, ja, und dann möchte ich halt einfach noch eine gleichgeschlechtliche Beziehung eben auch noch haben, zum Beispiel, ja, und das ist dann halt so die Frage, dann eine neue Beziehung, eine neue Person, in der ich das haben kann, oder der Versuch, das in den jetzigen Beziehungen zu erreichen. Und im Poly-Kontext hat man da eben diese andere Option noch mehr, als wenn ich praktisch auf eine monogame Beziehung sozusagen festgelegt bin, dann bleibt mir eigentlich nur das, ja, entweder es klappt in der Beziehung oder ich muss irgendwann sagen, ich muss jetzt so viele Kompromisse machen, dann geht es halt gar nicht mehr, ja, und dann müssen wir uns trennen und dann kommt eine ganz andere Person, ja. So.
Ja. Und ich denke, manches ist eben dann auch im Trennungskontext auch anders, weil es gibt ja auch noch die anderen Partner, ja, oder Partnerinnen. Das heißt, das kann auch positiv, kann natürlich positiv sein, ja, dass ich, wenn ich mich jetzt dann auch von einem Partner trenne, dass da eben noch jemand ist, ja, bei dem ich Halt erlebe, mit dem ich auch darüber sprechen kann. Der mich sozusagen auch da ein bisschen tröstet, ja, wo ich auch eine gewisse, vielleicht auch so emotionale, ja, Zuwendung erlebe in dieser schweren Situation. Und das kann so eine Trennungssituation vielleicht auch dann leichter machen, ja, wenn da noch jemand ist. Es kann vielleicht auch dazu führen, dass ich erst überhaupt diesen Schritt gehen kann, weil da noch jemand ist, bei dem ich eben so Sicherheit und sowas erlebe, dass ich dann erst die Kraft habe, auch mich zu trennen.
Naja, man fällt dann halt nicht in die Einsamkeit.
Ja, genau. So. Ja, genau, dass ich auch dann auch mir es erst zutraue oder so, wirklich dann den Schritt zu gehen, weil ich halt weiß, der andere Partner oder die andere Partnerin ist noch für mich da und kann mich da auch ein bisschen auffangen. Und andererseits denke ich aber auch, dass es natürlich auch gewisse, ja, Schwierigkeiten mit sich bringt, weil es ja auch so ein Ungleichgewicht dadurch geben kann. Ja, dass, wenn man sich mal so vorstellt, sind vielleicht, ich habe vielleicht zwei Partner und mein Partner hat, mein Sekundärpartner oder sowas, oder wenn ich jetzt so eine Hierarchie hätte, hat selber auch eine Primärpartnerin. Und ich trenne mich jetzt zu meinem Primärpartner,
ja.
Ja, dann kann es auch sein, dass eben dadurch so ein Ungleichgewicht reinkommt, weil bisher war es ja ausgewogen, ja, das war so eine Art Sekundärbeziehung und man hat eine gewisse Zeit, die man so miteinander verbracht hat und auch so ein Leben, was man da geteilt hat. Und jetzt plötzlich ist bei der einen Person eben der Primärpartner nicht mehr da. Ja, und vielleicht fokussiert sie sich dann stärker auf diesen verbleibenden Partner, der aber vielleicht gar nicht so die Kapazitäten oder so hat, jetzt wirklich da so auch mit diese Veränderung mitzugehen.
Ja.
Also ich denke, es gibt eben dann auch diese Phänomene von so Ungleichgewichten, die dann wieder herausfordernd sein können, so für die verbleibenden Partner.
Genau, also es hat halt jede Beziehung in dem ganzen Geflecht hat Auswirkungen auf die anderen, ja. Also das kann in die eine Richtung gehen, wie du es beschreibst. Jemand trennt sich von einer seiner Beziehungen und dann sagt der andere Partner, um Himmels Willen, jetzt willst du noch bei mir einziehen. Bleib doch bitte mit der anderen zusammen, das wird mir sonst zu viel. Ja.
Ja.
Also das kann ja ein Phänomen sein, also dass die einen sogar wollen, dass die andere Beziehung stabil bleibt.
Genau.
Ja. Und oder in die andere Richtung, jemand möchte eben mehr Enge, mehr Verbindlichkeit, mehr Exklusivität und kommt damit immer weniger klar mit den anderen Beziehungen, die dann noch da sind beim Partner. Ja. Ja, also das ist vielleicht das Klassischere. Aber ich habe oft das Erste erlebt, also dass ich in eine Beziehung gegangen bin mit einer anderen Frau, die dann in der Regel verheiratet war, und da war ich total froh drum. Und es wurde dann immer schwierig zwischen uns beiden, wenn es dann bei denen gekriselt hat in der Ehe. Ja, also, und die dann uns dann drum ging, sie will mehr von mir oder irgendwie so, wo ich dann gemerkt habe, ah nee, also das wird mir jetzt auch zu eng, ich bin gerade gar nicht in so einer Phase, wo ich das jetzt möchte, ja.
Genau, also wenn der andere merkt, der andere wünscht sich eigentlich, dass man so zum Primärpartner wird und man selber will, aber gar nicht, dass die Beziehung in diese Richtung geht.
Zum Beispiel, primär oder wie auch immer, aber dass es dann halt einfach zu dicht wird oder bis hin zu mehr Zeit verbringen, zusammenzuziehen, wie auch immer, ja.
Und so. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch, oder ich habe es auch schon erlebt, dass es manchmal auch schwierig ist, wenn das so viel Raum einnimmt, die Trennung, ja, also dass dann der Partner, der jetzt getrennt ist, dann eben, wenn er Zeit mit mir verbringt, dann immer sehr das braucht, darüber zu sprechen und in Gedanken sehr damit beschäftigt ist, dass es dann so...
Dass es dann den anderen nervt.
Dass es mich dann nervt, weil ich dann so irgendwie das Gefühl habe, ich bin gar nicht mehr wichtig oder die gemeinsame Zeit ist nicht, da ist nicht so diese Verbindung zu spüren oder so, sondern das andere ist so präsent und überlagert alles.
Das ist ja eh die Frage, wie viel bringe ich von der einen Beziehung in die andere rein, ja, also was erzähle ich da, wie viel trage ich da einfach mit rein, ja. Das ist ja sowieso ganz generell, stellt sich die Frage, rede ich überhaupt über die anderen mit dem einen, ja, und oder heule ich mich sogar bei dem aus, ja, und inwieweit verletzt es auch irgendwelche Loyalitätsvereinbarungen oder auch eine innere Loyalität, ja, und das kann natürlich auch nerven, wenn dann jemand gerade, also man ist mit jemandem zusammen, der in einer Ehe ist und dann hat er eine Ehekrise und dann heult er sich dauernd bei einem selber aus, ja,
das habe ich auch schon erlebt.
Dass du immer wieder deine Dates therapieren musst wegen ihren bösen Frauen.
Ja, und dass sich das dann auch nicht mehr so gut angefühlt hat irgendwie, weil es dann zu viel Raum eingenommen hat, ja. Also ich meine, ich fand es schon auch in Ordnung, da auch zu wissen, was ist da gerade los, wie geht's dem anderen, das ist ja alles gut, das ist ja auch hilfreich, um dann auch wieder so ein, da gut miteinander in Kontakt zu kommen, wenn man sich dann wieder sieht und so. Aber wenn das dann das einzige Thema ist und wenn das dann auch, man merkt, dass der andere auch deswegen sehr deprimiert ist und dann, fand ich das auch schon manches Mal auch ein bisschen schwer. Aber es
hat sich dann halt ausgenutzt, oder? Also,
ich weiß nicht, ausgenutzt.
Naja, es ist eine gemeinsame Zeit, du freust dich auf eine gemeinsame Zeit mit der Person. Und sie redet die ganze Zeit nur von ihrer anderen Beziehung, heult sich bei dir aus, du sollst auch noch trösten. Und es geht die ganze Zeit um die Wichtigkeit der anderen Beziehung. Also auch in dem ganzen Schmerz wird ja auch klar, das ist jetzt so wichtig, dass ihn das jetzt so beschäftigt und er sogar die gemeinsame Zeit mit dir jetzt opfert, um über die andere Beziehung nachzudenken. Ja. Also das ist ja letztendlich...
Oder das zu spüren, dass er eigentlich gar nicht die Energie hat, gerade für diese gemeinsame Aktivität oder gemeinsame Zeit. Das ist ja auch was dann vielleicht ein bisschen so, sich nicht so gut anfühlt zumindest.
Und trotzdem, es ist ja die Frage, was habe ich für eine Beziehung mit einer Person, wie sehr... ist es mir auch wichtig oder bin ich dafür da, für den anderen da zu sein, wenn es dir nicht gut geht? Ja?
Genau.
Also in Polybeziehungen gibt es ja oft die Konstellation, ich habe so eine Sonnenscheinbeziehung für Spaß und Sex und tralala. Aber die ganzen Widrigkeiten und Sorgen des Alltags bleiben außen vor. Ja? Man erlebt mit der Person die tolle Zeit. Ja? Und das ganze Schwierige ist dann in der anderen Beziehung, oft in der Primärbeziehung oder in der Ehe, dann das, was dort verhandelt wird. Und das kann auch ein Ungleichgewicht schaffen, aber meine Erfahrung ist, je länger und je verbindlicher Beziehungen werden, desto mehr ist auch das Bedürfnis da, die Gedanken und die, ja, auch die schwierigen Emotionen oder das, was einen so beschäftigt, miteinander zu teilen und, ja, und das auch von dem anderen zu erfahren, genau, und auch für, ja, den da zu sein, ja, wenn es ihm nicht gut geht. Genau. Ja? Also, ja, auch im Poly-Kontext, auch in erweiterten Beziehungen, sage ich jetzt mal, dass es da, mhm, dann irgendwann auch so der Wunsch da ist, ja, auch für diese schwierigen Situationen oder schwierigen Gefühle dann auch für den anderen da zu sein.
Ja. Ja, das, was du, das Erste, was du jetzt so beschrieben hast, das kenne ich mehr von so Casual-Dating-Beziehungen, mhm, ja, und sowas. Ja, so. Ja, mhm. Das ist so halt auch sehr oberflächlich dann auch ist schließlich der Kontakt, ja, mhm, so, wo dann halt diese Tiefe nicht so da ist. Mhm. Mhm. Ja, und was auch vielleicht da auch unter Umständen auch passieren kann, denke ich, ist, dass auch so ein Gefühl von Eifersucht dann entsteht, ja, wenn da einfach dieser andere, die andere Partnerin so viel Raum einnimmt oder man merkt auch, da sind noch so starke Gefühle da, mm, ja, dass es auch ein bisschen wehtun kann, ja, mm, weil ich dann auch vielleicht so das Gefühl habe, vielleicht habe ich das, also hat der Partner es mir gegenüber ja gar nicht so oder, ja.
Mm. Ja.
Hm. Ja, was wir auch noch so als Thema noch übrig hatten vom letzten Mal, war ja auch so, dass wie haben wir das bisher erlebt, wenn so Trennungen auch von Sekundärpartnern stattgefunden haben. Also wir haben ja sehr lang auch eher so dieses Modell ja gelebt, viele Jahre, dass unsere Beziehung ja so die Primärbeziehung, mhm, war und die anderen, mhm, Kontakte waren eigentlich mehr vielleicht so wirklich in die Casual-Dating-Richtung. Und da kamen und gingen ja so einige.
Zumindest war das so eine Idee und das war dann halt oft dann doch nicht so. Ja, also.
Okay, ich denke für mich, also ja.
Nö, ich, also ich denke jetzt gerade, du hast dich ja auch schon sehr, auch gerade zu Beginn, ja auch sehr verliebt in Dates und...
Ja, das schon, aber es war dann trotzdem von der Beziehung her, hatte das nie so eine starke Verbindlichkeit oder, ja, Tiefe, okay, wie ich das jetzt mit Tom habe. Insofern, mhm, würde ich da, ja, schon auch nochmal
unterscheiden. Okay, ja klar, das kann man nochmal unterscheiden. Machen, ja.
Ja. Mhm. Und da haben wir auch diverse Trennungen und Abschiede, mhm, erlebt.
Mhm.
Ja, wie war das für dich? Was hast du da für Erfahrungen,
ja, gemacht? Also unterschiedlich. Das eine ist ja so, wenn man jetzt wirklich so von, ich nenne es jetzt mal Hotel-Dates, weil das, also natürlich auch andere Art von Dates, aber so nenne ich es jetzt mal so eher unverbindliche,
mhm,
Dates. Da war ja dann, da war das für mich eher immer so, wie gut passt es jetzt gerade? Natürlich sehr auch davon abhängig, wie das jetzt gerade bei der anderen Frau ist, ja, manchmal ja gerade aus einer Beziehung raus und jetzt gerade mal wieder mehr so auf Spaß unterwegs und dann, mhm, kommt da aber irgendwann jemand, mit dem es dann wieder verbindlicher wird und dann hört die das wieder auf, so diese Art von Leben oder sowas zum Beispiel, ja, ja, oder, mhm, man hat irgendwann gemerkt, ja, jetzt, das war irgendwie jetzt total spannend miteinander und jetzt hat es aber irgendwie für beide so ein bisschen den Reiz verloren und dann, mhm, werden die Treffen seltener oder man
schleicht sich so aus.
Man verliert sich so,
genau,
aus.
Genau, das kenne ich so auch, das eine. So dieses Phänomen.
Ja, und dann gibt es aber auch so das andere Phänomen, dass es, dass tatsächlich, also ich denke jetzt vor allem mal exemplarisch an eine Beziehung, die ich hatte sehr am Anfang unserer, also einige Zeit, nachdem wir die Beziehung geöffnet hatten und es war so meine erste, ja, würde ich mal sagen, meine erste intensiveres Date oder Beziehung, die ich da dann hatte. Und wir hatten eigentlich eine symmetrische Konstruktion, also wir waren beide verheiratet,
mhm,
und haben uns da getroffen. Und es waren auch wirklich sehr schöne und intensive Treffen. Wir hatten auch so Kurzurlaube miteinander und, mhm, es war wirklich eine sehr spannende Zeit miteinander und hat auch uns beiden viel gegeben, aber sie war eben schon länger in diesem Modus unterwegs und, mhm, hatte so den Wunsch nach Sicherheit und Verbindlichkeit, auch was uns beide betrifft, ja, also sie und ich, ja. Mhm. Und ich war gerade in diesem, am Anfang dieser ganzen Phase, boah, was gibt's da so alles, was ist da alles möglich, und ich wollte halt Abenteuer und Freiheit und Flexibilität, ja. Mhm. Und da hat es halt dann unter dem Aspekt gar nicht zusammengepasst. Ja, wir haben zwar beide die Zeit miteinander total genossen und haben gemerkt, wir sind uns beide sehr wichtig, aber sie hat dazu halt noch so eine Verbindlichkeit und Sicherheit haben wollen, und ich wollte mir dann, ich hatte keine Lust, mir dann von ihr reinzureden zu lassen oder ihr, sie dann zu fragen, ob ich jetzt noch andere treffen darf oder irgendwelche, ihr dann zu berichten zu müssen, was ich jetzt mit anderen gemacht habe. Sie wurde dann auch so kontrollierend, ja, um da irgendwie so diese Sicherheit für sich wiederherzustellen. Und ich hatte dann das Gefühl, ich falle von einer Monogamie in die nächste, ja, ja. Und das wollte ich auf keinen Fall. Und da waren wir einfach, also das hat mir dann damals gezeigt, ja, auch in offenen Beziehungen ist halt das nicht alles klar, ja, so von wegen, ich habe dann gedacht, hä, wir haben doch eine offene Beziehung, du hast eine offene Beziehung, ich habe eine offene, was willst du eigentlich, ja? Und dann ist, ich habe darüber dann eben schon auch nochmal mehr, ich meine, das hat, war mir vorher schon auch klar, kognitiv, aber ich habe das nochmal mehr gespürt dann, dass es auch in solchen Beziehungen halt Absprachen oder Abstimmung drüber braucht, was wünscht sich denn jeder, wie das läuft, ja? Und und da waren wir halt einfach, haben wir da keinen, nicht zusammengefunden. Ja. Und ich habe mich damals eben halt auch, ich habe schon versucht, Rücksicht zu nehmen, habe mich aber prinzipiell dann nicht einschränken lassen. Mhm. Und das war damals dann tatsächlich so eine Trennung, wie ich sie halt noch nie erlebt habe vorher. Also mit dem ganzen Theater. Ja,
ja,
so
sie war dann auch sehr aufgebracht.
Naja, du schaltest morgens Handy ein und hast 200 Hass-WhatsApps auf dem Handy. Ja. Ja, also das war schon auch rustikal dann. Ja,
ja.
So.
Ja.
Und ein Wahnsinnsschmerz bei ihr, dann aber bei mir aber auch. Ja. Und war einfach... ja, es hat dann nicht gepasst von den es hat nicht gepasst von den Vorstellungen, die wir dann hatten, wie wir diese offene Beziehung leben jeweils.
Ja. Genau, ja. Ja, ich denke, das ist ja auch so ein typischer Grund, warum auch dann sowas wieder auseinandergeht, dass halt auch die Vorstellungen zu unterschiedlich sind. Das hatte ich ja auch, ja, mit einer ein bisschen längeren Geschichte, die schon fast auch ein bisschen beziehungsmäßig war. Wo es ihm dann irgendwann zu viel war. Mhm. Ja, also wo ich eigentlich ihn gern mehr getroffen hätte und er aber dann so
ihm
gemerkt
hat, sie Luft
hat,
genommen.
Ja, so mit seiner Frau und Familie und Arbeit, das wird ihm dann zu viel und zu intensiv und auch zu emotional. Und er hatte schon eine Scheidung hinter sich und hat ja noch Angst, dass eben die Beziehung in die Brüche geht darüber, wenn das bei uns,
ist,
genau, in seiner Ehe in die, also, ja, in die Brüche geht, wenn es mit mir zu intensiv wird. Mhm. Ja, und ich glaube, das war für ihn so, dann hat er da ja so Schutz gesucht und eben dann auch dann sich sozusagen getrennt von mir. Ja, also das war auch so ein Beispiel. Und ja, sonst würde ich sagen, habe ich das auch so erlebt, dass es sich manchmal so ausschleicht, dass einfach die Treffen weniger werden oder man so unverbindlich bleibt. Ja, schauen wir mal. Und aber ich muss sagen, ich mag das nicht besonders. Also, oder es gibt, ich würde sagen, es gibt die Menschen, mit denen das irgendwie passt, weil ich glaube, das für beide sich so anfühlt, so, ja, das ist jetzt auch in Ordnung, wenn das irgendwie jetzt so, hat vielleicht auch nicht so 100% gepasst und vielleicht hat man dann jemand anderes Spannendes auch kennengelernt und dann war das so für beide Seiten auch in Ordnung. Aber ich habe auch erlebt, wo ich das dann nicht so nachvollziehen konnte, ja, warum die andere Person mich jetzt nicht mehr treffen will und ich auch keine Erklärung oder so dafür bekommen habe. Klar, ich kann mir natürlich dann meinen Teil denken, ja, was da so dahinter stecken könnte oder so, aber ich mag das nicht besonders. Ja, ich muss sagen, ich bin so jemand, ich mag lieber, wenn ich weiß, woran ich bin und wenn jemand mir einfach klar sagt, hey, jetzt gerade finde ich das... ja, wir hatten jetzt ein paar schöne Dates miteinander und oder schöne Erlebnisse und Erfahrungen, aber jetzt ist auch wieder gut oder jetzt habe ich eben gerade auch vielleicht nicht den Kopf dafür oder ich habe jetzt gerade jemand anders getroffen, mit dem das für mich viel intensiver ist und habe jetzt nicht die Zeit, dann nochmal nebenbei auch noch andere zu treffen, auch wenn ich dich mag oder irgendwie so eine Erklärung, damit komme ich besser zurecht, als wenn das so dann nichts mehr ist. Ja, und ich meine, die Extreme... Was meinst
du denn mit nichts mehr ist? Ja, genau, das Extreme, beschreib das mal.
Das Extreme ist ja, wenn man dann geghostet wird. Ja, dass du so irgendwie einfach überhaupt Person nichts mehr kommt. Man wird
völlig ignoriert.
Ja, oder blockiert oder so, aber ohne Erklärung. Ja, das finde ich besonders hart und ja, mag ich nicht. Und ich selber versuche, also habe das eigentlich auch nie gemacht mit anderen, weil ich irgendwie so auch für mich den Anspruch habe, ich möchte die Menschen, mit denen ich da in Kontakt bin, auch wertschätzend und respektvoll behandeln. Und es ist für mich kein respektvoller Umgang, wenn ich jemanden einfach ohne Begründung ghoste. Ja, oder manche, da hatte ich auch die Erfahrung, die lesen dann die Nachrichten, aber es kommt halt keine Antwort mehr. Das ist auch irgendwie spooky, ja. Ja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen.
Ja, also dann einfach...
ja, genau.
Lass mich dazu noch sagen, zu diesem Ghosten. Also ich meine, jetzt jemandem genau so eine Erklärung zu geben und einen Schlusspunkt zu setzen, damit der andere weiß, woran er ist, das ist ja das, was du gerade beschreibst, was du dir dann eigentlich gewünscht hättest in diesen Momenten. Das erfordert ja, dass ich es selber für mich definiere. Weißt du?
Ja.
Und das ist ja auch wieder ein emotionaler Aufwand, beziehungsweise erfordert von mir selber eine Festlegung. Ja, jemand anderem zu sagen, eine Frau, die mir jetzt nochmal nach Wochen mal wieder eine Nachricht schickt und sagt, oh, ich denke gerade an dich, wäre schön, dich mal wieder zu sehen. Und der dann zu sagen, ja, das ist schön, dass du an mich denkst, aber ja, für mich ist es eigentlich abgeschlossen, was wir hatten oder irgendwie sowas. Ja, und das bedeutet ja, dass ich selber den Schritt mache, was zu klären oder zu beenden. Ja. Und wenn ich halt, dieses Ghosten ist ja kein aktiver Prozess, sondern es ist ja was Passives. Deswegen finde ich
vermeide jetzt das Vermeidungsverhalten.
Ja, das ist ja einfach, ich lese es, freue mich vielleicht ein bisschen, fühle mich geschmeichelt, aber habe jetzt auch keinen Bock zu antworten. Ja, also so, also, weil wenn ich dann jetzt antworte, dann geht es gerade wieder weiter, dann ist, ja, deswegen antworte ich lieber gar nicht.
Ich muss mich erklären und das ist dann anstrengend.
Oder ich muss mich erklären, ja, oder dann muss ich mir selber überlegen, ja. Und so ist ja irgendwie ganz nett, ja, jemand läuft mir noch hinterher und vielleicht irgendwann, ja, habe ich da mal wieder Bock und so, ja, und willst du mir auch jetzt nicht vermasseln und so, ja, also das ist halt dieses Unverbindliche dann und das fühlt sich für den einen scheiße an, aber für den anderen ist es auch irgendwie anstrengend, jetzt irgendwas zu beenden oder für sich zu klären oder ja, das meine ich.
Ja, manchmal, so. Wenn das auch so dann schon Reaktionen gibt, aber die so, ja, mal sehen oder gerade habe ich so viel zu tun. Ja,
das ist so Warmhalten.
Genau, das ist so eine Warmhaltetechnik. Ja. Ich meine, das erlebt man ja auch öfter, ja, dass man so das Gefühl hat. Und umgekehrt kenne ich das aber selber auch, dass ich das auch manchmal mache, wenn es jemand da ist, den ich eigentlich mag, wo es jetzt auch nicht so irgendwie eigentlich den Grund gibt, den jetzt auch nicht mehr zu treffen, sei es jetzt auch freundschaftlich oder auf einer freundschaftlichen Ebene oder so, aber irgendwie auch gerade nicht so Raum in meinem Leben dafür ist.
Ja, und dieses Warmhalten, das klingt irgendwie so ein bisschen eklig oder als würde man jemand anders verarschen. Aber ich finde auch das andere, wie wir es jetzt vorhin gesagt haben mit dem Karawan, dass jemand einfach mal ein bisschen auf Plätzchen weiter nach hinten rückt.
Ja, genau, das passiert
und man möchte aber jetzt nicht, dass der aussteigt, sondern die ist einem trotzdem noch wichtig. Man denkt an die und möchte die auch gerne mal wieder mehr Kontakt haben, aber jetzt im Moment hat man nicht die Energie oder passt irgendwie nicht so oder sind, ist gerade andere Themen im Vordergrund und dann finde ich das schon in Ordnung, einfach zu sagen, also das zeichnet ja auch gute lebenslange Freundschaften aus, dass man sich dann einfach auch mal wieder nach anderthalb Jahren mal wieder anrufen kann und sagen, du, es tut mir total leid, ich habe mich jetzt so lange nicht gemeldet, was ist denn los, gerade bei dir können wir uns mal wieder wird mal gerne erfahren, was und ja, so geht es mir zum Teil mit Freunden, von denen ich sagen würde, die gehören eigentlich zu meinen besten Freunden, ja, und dann kommt plötzlich eine Nachricht, hups, die haben wieder ein Kind gekriegt, ach ja, wusste ich gar nicht, ja, dass sie schwanger sind, ja, also ich bin da großartig in sowas, ja, aber trotzdem würde ich sagen, die sind wichtig und die werde ich, also die werden jetzt auch nicht irgendwo aussortiert und das
ja, ich finde das eh so ein Phänomen, dass ich auch mit ganz vielen von meinen Ex-Partnern oder Ex-Dates oder so auch noch so locker im Kontakt bin. Also es sind ja einige, mit denen ich immer mal wieder schreibe oder die mal nachfragen, was ich so mache und wie es geht und so. Und irgendwie finde ich das halt auch was Nettes, weil es ist nicht so, ja, es ist, okay, die Beziehung hat sich vielleicht verändert auch. Ja, es war mal eine Zeit lang intensiv und jetzt ist es nicht mehr eben so. Aber trotzdem finde ich, das sind tolle Menschen und ich mag die gerne und ja, es fühlt sich irgendwie gut an, so dass die noch irgendwo da sind und nicht so ganz weg verschwunden. Was hatte ich denn noch dazu?
Genau, guck mal auf dein Buch da.
Ja. Was mir noch eingefallen ist als Thema, so was vielleicht, wo wir vielleicht auch noch ein bisschen Zeit haben, ist so, was hilft mir denn, dass ich gut durch eine Trennung komme? Was würdest du denn sagen? Was ist da hilfreich?
Och, das fragst du mich, als ob ich irgendwie der Trennungsexperte wäre. Genau. Das finde ich genau der Falsche für.
Ja.
Also, ja, gut, mehr als also Allgemeinplätze zu Self-Care und Kontakt mit anderen Personen und Freunden kann ich jetzt erstmal nicht raushauen spontan, aber sag du doch mal.
Ich denke, ja, eine Trennung ist ja, je nachdem, gibt es ja unterschiedliche Formen auch von Trennungen und es kommt eben auch darauf an, ob ich jetzt der bin, der beschließt sozusagen zu gehen oder der andere, der jetzt so vielleicht auch unerwartet vor den Kopf gestoßen wird, so jetzt kommt hier eine Trennung und ich will das gar nicht. Das ist natürlich eine ganz andere Situation, ja, und oft ist ja auch, dass der gehen möchte oder die Trennung möchte, auch in dem Prozess schon viel weiter ist, ja, dass der schon viele so Phasen so durchlaufen hat, die der andere noch nicht durchlaufen hat, also dass man so an ganz unterschiedlichen Punkten steht und dass der vielleicht auch schon für sich einiges verarbeitet hat, auch so was die Beziehung angeht, auch so bestimmte Rückschlüsse gezogen hat und auch mehr so nach vorne schaut, wie geht's jetzt weiter für mich im Leben, und der andere eigentlich dann dafür noch sehr viel Zeit braucht. Um ja, dann klar. auch irgendwann an diesen Punkt zu kommen.
Für den ist es erstmal ein Anpassungsprozess.
Für den ist es dann erstmal auch oft eine sehr krisenhafte Situation. Ja, und ich denke, da ist es wie bei vielen Lebenskrisen auch gut, dann auch da das alles so zuzulassen, traurig zu sein, auch zu gucken, ja, wie verarbeite ich das jetzt gut, vielleicht mit vielen Menschen darüber sprechen. Eben sich auch den Raum zu geben, das zu verarbeiten. Ich glaube, das ist auf jeden Fall...
Ja, ich finde es so, also es ist ja, ja, ich kenne das so aus der Notfallnachsorge, da gibt es ja die Trauerschleife. Ja. Ja. Also wenn Leute ein sehr kritisches Lebensereignis haben, also zum Beispiel Tod eines nahen Angehörigen, ja, plötzlicher Tod in der Regel, ja, das ist ja dann, da gibt es ja so typische Phasen, das erste ist so eine Schockphase, Und dann auch so eine Verleugnungsphase, ja. Und in der Schockphase sind die Leute erstmal völlig unsortiert und durcheinander und auch gar nicht mehr, oft ja gar nicht handlungsfähig. Und in der Verleugnungsphase, ja, da geht es eben viel Vorwurf und Wut und an Gott und das Schicksal und die Welt und an Personen und an Schuldige und wie auch immer, ja, also dass man auch so sagt, das auch gar nicht wahrhaben möchte, ja, und dann kommt ja erst so ein, die ganzen Emotionen der Traurigkeit oder der, bis hin zu einer Neuorientierung, ja, dass man erstmal sagt, in eine Phase der Akzeptanz kommt und auch der, also bei aller Trauer, aber in so eine Phase der Akzeptanz kommt und dann irgendwann viel später, je nachdem wie kritisch das Lebensereignis ist, kommt es eben oft sehr viel später dann auch irgendwann eine Neuorientierung, also ich richte mich in dem Neuen ein und jetzt bei einer Trennung kommt ja dann schon oft der Punkt, ja, also dass ich dann irgendwann sage, das war dann doch genau das Richtige. Oder ich bin wirklich froh, dass sich mein Partner damals von mir getrennt hat, weil auch mir hat es die und die Chancen dann eröffnet oder dann wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin und so weiter. Ja.
Aber da brauche ich ja dann oft Zeit,
bis ich da brauche ich Zeit, ja. Und das ist ja auch nicht bei jedem so. Also ich würde mal sagen, ganz viele obdachlose Männer auf der Straße, bei denen hat es damit angefangen, dass die Frau davon gelaufen ist. Das würde ich mal so vermuten, ja.
Ja, und ich denke, ebenso ist auch nicht jede Trennung gleich. Also es gibt ja auch sicher viele Trennungen, wo ich jetzt denke, das ist vielleicht bei uns jetzt auch ein bisschen so eher das Phänomen. Aber ich weiß es nicht so ganz, aber hätte ich jetzt auch eher so ein bisschen die Vorstellung, ja, wo eigentlich beide Partner das auch sehen als, jetzt guten Schritt, nächsten Schritt. Also das ist so mehr so in beiderseitigen Einverständnis auch irgendwie vollzogen wird. Das ist ja auch dann wieder eine andere Situation, ja, als wenn es jetzt für einen sehr krisenhaft ist. Und
ja gut, bei uns ist es ja ein sehr allmählicher Prozess. Ja. Also wir lassen uns ja wirklich Zeit, sind ja viel im Gespräch und so, aber die Ambivalenz ist trotzdem da. Also es hat immer was mit Verlusten zu tun und mit Dingen, die dann eben mit einer nicht gelebten Zukunft, die man sich eben auch hätte vorstellen können. Ja. Und also so.
Aber das finde ich auch eigentlich sehr schön. Ich glaube auch, dass es eher in nicht monogamen Beziehungen vielleicht auch möglich ist, dass man wirklich sich so Zeit lässt auch für die Trennung und nicht so jetzt von heute auf morgen überstürzt, zieht einer aus, ja, sondern dass man auch wie so ein bisschen sich so wieder auseinander entwickelt, so in kleinen Schritten.
Ja, das eine ist ja die Abstoßungskräfte, also wie sehr geht man sich gegenseitig auf die Nerven und es klappt dann halt auch nicht mehr in einem Haushalt miteinander, weil man nur noch streitet oder sich auf die Nerven geht, das ist das eine. Und das andere ist ja in Beziehungen, wo es dann so knallt und so krisenhafte Abbrüche sind, mit einer muss ausziehen, hat es ja oft damit zu tun, dass es einen anderen Partner gibt irgendwo. Ja,
genau.
Und das ist ja jetzt in einer Beziehung erstmal
nicht der Fall.
Völlig okay. Ja, also weil es gehört zum Konstrukt dazu. Genau. Ja, man kann dann immer noch sagen, ja, jetzt ist die andere Beziehung so bedeutungsvoll geworden, die hat jetzt irgendwie da bei uns was verdrängt oder sowas, ja, aber das ist erstmal nicht dieses ich habe jemand Neues kennengelernt und jetzt musst du ausziehen oder muss ich ausziehen. Ja?
Genau. Ja. Ich finde, da steckt auch eine Chance drin, so sich damit auch Zeit zu lassen und sich wieder so halt auseinander zu entwickeln. Und ich glaube, was dann auch eben eine andere Situation ist, ist, dass oft ja auch für viele Trennungen in monogamen Beziehungen das dann ja sehr schlimm ist, wenn dann der Ex-Partner eine neue Partnerin hat. Ja? Dass das noch sehr schmerzhaft ist. Und ich glaube, das ist halt bei uns halt jetzt nicht so das Thema, ja, sondern es ist dann eher...
Da ist es schon vorweggenommen.
Ja, oder man kann eher auch dann so sich darüber freuen und sagen, ja, wie gut, dass da jemand ist im Leben des anderen, ja, weil man einfach mit diesen Gedanken irgendwie schon so sich, ja, schon lang angefreundet hat oder schon, ja, so diese Compersion erleben oder so sich damit auseinandergesetzt hat über Jahre und dadurch das dann nicht so das Thema ist, ja, dass dann andere Menschen im Leben des Ex-Partners sind, ist dann eher positiv vielleicht, ja, oder so. Ja. Dann können wir uns da mit ihm freuen und das ist auch nochmal, glaube ich, was anders ist in monogamen Trennungen.
Ja. Ja, ich habe noch einen Aspekt, aber ich will jetzt nicht deine Systematik zerstören. Also ein Aspekt, den du ja bei Trennungen von langjährigen Paaren oder bei Paaren in Freundeskreisen ja immer hast, ist auch, was ist denn mit den gemeinsamen Freunden?
Ja.
Und das, finde ich, ist auch bei Polybeziehungen relevant, wenn sich jetzt in einem Polykonstrukt, egal wie es aussieht, dann zwei trennen. Ja. Also zum Beispiel zwei Eheleute trennen sich, aber der eine hat eben auch einen sehr guten Kontakt jetzt noch zu den Freunden vom anderen, ja. Und wie geht das dann? Ja,
ja, ja. Also, und dass sowas dann eher nicht so.
Oder wenn du dich jetzt von irgendeinem trennen würdest, mit dem ich jetzt irgendwie jetzt mal nur hypothetisch, mit dem ich jetzt irgendwie auch schon guten Kontakt aufgebaut hätte, dann würde ich sagen, das ist aber schade, ja.
Naja, so. Klar.
Ja.
Ja, und ich meine, die Frage ist ja immer auch, was findet man für einen neuen Modus miteinander?
Mhm.
Ja, also ist es, ich denke, da gibt es auch Unterschiede. Für manche Paare ist es vielleicht auch gut, wenn es dann mehr Abstand da ist und jeder mehr so sein eigenes Leben leben kann. Klar, wenn keine Kinder da sind, ist es auch natürlich noch mal einfacher. Da kann man auch da noch mehr auf Abstand gehen. Mit Kindern bist du natürlich mehr gefordert, auch so miteinander zu schauen, ja, wie können wir zumindest da für die Kinderthemen einen guten Umgang miteinander finden und so. Aber ich denke auch, dass ja, das ja auch dann ein Weg sein kann, dass man ja in einer guten Freundschaft bleibt und auch nach wie vor irgendwie Kontakt hat oder sich auch mal trifft und dass auch das vielleicht auch für die Freunde, für die gemeinsamen dann nicht so schwierig wird. Ja, wenn klar ist, ja, wir können auch eine Party machen und die kommen beide uns gut. Ja. Und nicht so, wir müssen uns da jetzt entscheiden, auf welche Seite gehen wir jetzt, so wie es ja oft erlebt wird, dass dann so der Freundeskreis sich auftrennen muss.
Ja, genau.
Ja, ist auch schrecklich.
Oder man dann Leuten sagt, du, so wie du mit unserer ursprünglichen Freundin umgegangen bist, wollen wir jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben oder sowas.
Das fand ich auch bei meinen Eltern immer eigentlich super. Meine Eltern haben ja echt auch noch so alte Freunde, die irgendwie gemeinsame Freunde sind. Ja. Also meine Eltern sind ja auch schon ewig getrennt. Also als ich 5 war, haben die sich ja getrennt und hatten dann auch neue Partner und so. Aber die hatten immer eine gute Freundschaft ihr ganzes Leben über und haben auch das geschafft mit ihren Freundeskreisen. Klar, manche sind dann mehr beim einen hängen geblieben und andere mehr beim anderen, das schon auch. Aber es gibt auch nach wie vor so, wo ich jetzt auch mitbekomme, ja, jetzt, die sind vielleicht, ja, 30, 40 Jahre befreundet und die treffen sich immer noch mit beiden. Also, so, das ist eigentlich schön zu sehen, ja.
Ja, wobei es in manchen Trennungen, Freundeskreis, dann auch solche Dynamiken gibt, wo dann klar ist, man kann nicht mehr mit beiden befreundet sein, ja. Man muss sich jetzt, weil die so strittig sind, muss man sich jetzt entscheiden, sonst lässt der andere das nicht mehr zu oder will sich dann nicht mehr mit einem treffen. Das ist natürlich dann auch schlimm.
Nee, aber was ja auch dann ein Thema ist, jetzt finde ich bei Trennungen in offenen oder Polybeziehungen, ist auch so, wie geht das Umfeld damit um? Und ich denke, da ist es schon auch noch mal ein bisschen herausfordernder, weil ich glaube schon, dass von vielen so die Reaktionen kommen, naja, das haben wir ja gleich gewusst, das konnte ja nichts werden. Und ja, kein Wunder, wenn man so lebt, dass das dann die Beziehung nicht mitmacht.
Ja, und auch so eine Beziehung solche ist das Sprüche. Der Anfang vom Ende.
Genau. Und ich denke, da muss man sich auch ein bisschen wappnen, dass sowas kommen wird. Und auch zu so gucken für sich selber, ja, wie kann ich damit gut umgehen oder... Also ich habe für mich ja auch so dieses Bild, dass ich da eigentlich ziemlich stabil bin, was das angeht. Das wird mich nicht verunsichern, wenn solche Sachen kommen, weil ich meine Haltung dazu habe und ich weiß, warum die Menschen mit solchen Reaktionen kommen. Ja? Also was da alles für Vorurteile oder so Dinge auch dahinter stecken. Und manchmal auch der, ich denke auch ein Stück weit auch Neid, ja, dass manche sich das trauen, so zu leben, ja, und ich vielleicht, wenn ich jetzt monogam lebe, ich finde es interessant, aber ich würde mich das vielleicht nicht trauen, diesen Schritt zu gehen. Und wenn ich dann sehe, andere tun das, dann bin ich eigentlich froh, wenn ich dann sehe, dass es nicht funktioniert. Ja, so, das bestätigt mein eigenes fühlt, Weltbild. So. Ja, so, genau, das ist so, sonst, so eine Idee habe ich dazu, dass es auch viel damit zu tun hat, warum das ja auch so abgewertet wird von vielen
Menschen. Ja, also du kommst aus diesem, diesem Urteil des Scheiterns kommst du nicht raus, ja. Also wenn jetzt, sagen wir mal, so monogame Paare sich trennen, ja, dann, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, dann sind die in ihrer Beziehung gescheitert für viele Beobachter, ja. Vielleicht auch selber ein Gefühl des Scheiterns dabei, ja. Und das ist ja jetzt bei offenen Beziehungen vielleicht noch ganz genauso, ja, dass die Leute dann sagen, sie sind an ihrer offenen Beziehung gescheitert und vielleicht dann auch noch beim einen oder anderen so eine heimliche Häme dabei. Ja, so nach dem Motto, habe ich doch gleich gewusst, oder das habe ich ja schon kommen sehen.
Ja, aber wir sind ja jetzt nicht an unserer offenen Beziehung gescheitert, sondern wir, oder würde ich jetzt sagen, bei uns sind wir jetzt eher an Gründen, die es schon vorher gab, ja, die einfach vielleicht doch noch zugenommen haben, also die Inkompatibilität, oh mein Gott, solche schwierigen Wörter kann ich heute nicht mehr
sprechen. Ja, ich würde sagen, genau, also letztendlich das Schwierige bei uns sind ja Themen, die wir schon sehr lange hatten, kann man ja in unseren Podcasts auch schön immer wieder nachhören. Und
wer aufmerksam und, zugehört und, hat, weiß, ja, um was es geht.
Und ja, aber ich denke, jetzt unsere Lebensform, die ermöglicht eben einen anderen Umgang damit, so wie wir es jetzt ja gerade auch schon besprochen haben, als wenn wir eine klassische monogame Beziehung führen würden und alles, was sonst läuft, so als Fremdgehen oder als jetzt schon neuer Partner oder sonst wie werden würden. Ja, so.
Ja, und was man ja sagen kann, dass wir sehr viel länger so unser Familienmodell leben konnten auf die Weise. Also sehe ich schon so mit dieser Offenheit und so.
Du meinst so, wenn wir jetzt keine offene Beziehung hätten, hättest du es lang nicht so lange jetzt hier mit mir ausgehalten. Ja. Das hat es dir geholfen, so lange jetzt hier das zu ertragen, noch weiter. Ja.
Genau. Ja, vielleicht, nein, konnte ich aber vielleicht manches kompensieren auf die Weise oder so, ja.
Mhm.
Das klingt fies.
So ist es doch.
Oh Gott, ja.
Ja.
Ja, und also trotzdem will ich das so, sehe ich das immer noch als, ja, guten Weg jetzt für uns, wie wir es gemacht haben. Naja.
Naja, also für mich ist das Poly-Projekt überhaupt nicht beendet, ja. Mhm. Also wenn wir uns jetzt trennen würden, also ich spreche im Konjunktiv, du sprichst ja in Fakten, ich spreche im Konjunktiv.
Wir werden uns trennen.
Wenn wir uns jetzt trennen würden.
Hannes, wir werden uns trennen.
Dann,
du bist in der Verleugnung.
Du brauchst mich jetzt nicht tätscheln.
Du bist in der Verleugnung.
Ich bin in der Verleugnung.
Du steckst mitten in der Verleugnung. Ja.
Na gut, also jetzt mache ich meinen Satz weiter.
Ja.
Dann, also ich bin ja auch außerhalb unserer Konstellation in einer Poly-Konstellation.
Ja.
Ja. Und es wird so weiterbleiben. Ja.
Mhm.
Und ja. Und es fühlt sich total, total super an. Ja. Und ja.
Ja, ich weiß es nicht so richtig bei mir, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt wirklich. Ah, ich weiß es nicht. Ich finde, es ist sehr, ist von vielen Faktoren abhängig, welches Beziehungsmodell jetzt dann für mich langfristig passend ist.
Mhm. Mhm.
Vielleicht bin ich doch so ein Solo-Mensch. Das machen wir ein anderes Mal. Nee, ich habe so einen Test gemacht, wo es so um so Bonding-Styles geht.
Mhm.
Da machen wir auch mal eine Folge zu.
Mhm. Bindungsmuster.
Also, nee, ja, aber jetzt bezogen auf Poly. Also nicht diese Bindung wie jetzt so Ainsworth und Bowlby, sichere Bindung, unsicher und so weiter.
Ambivalent.
Ja, ja, genau. Nicht das. Das ist auch sicher spannend im Kontext von Beziehungen, aber mehr so dieses, ja, binde ich mich jetzt an einen oder an viele Menschen oder kann ich das auch, mich an viele zu binden oder binde ich mich eigentlich vor allem an mich selber?
Ja.
Ja, also das fand ich da ein spannendes Modell.
Schon dein Duktus beantwortet schon, wo du zu verorten.
Ja, schauen wir mal.
Das kann ich nur bestätigen, ja.
Ja, den Test habe ich gemacht. Aber die Ergebnisse, da kommt eine noch andere Folge. Mhm. Was ich jetzt noch spannend finde, nochmal.
Und wie valide und reliabel ist der Test? Wo hast du den gefunden?
Das erzähle ich dir dann. Das soll jetzt nicht vertiefen. Weil ich möchte es nicht vorwegnehmen. Ich glaube, dass da steckt da noch einiges dahinter. Und das ist schon fundiert. Das ist ein Projekt in den USA.
Okay, gut.
Was ich noch, nochmal im Zusammenhang mit, wie komme ich gut durch eine Trennung, auch nochmal spannend finde, ist auch so das Thema, was ziehe ich für mich auch so für Schlussfolgerungen daraus? Also, was habe ich auch für Lernerfahrungen gemacht, ja, wenn eine Beziehung zu Ende geht, auch so, was ich für mich mitnehme für die Zukunft daraus. Also das ist auch was, wo ich mich jetzt in letzter Zeit öfter damit beschäftigt habe, ja. Was sind so auch zum Beispiel Dinge, die mir jetzt für zukünftige Beziehungen wichtig sind, ja.
Und beim nächsten Mann wird alles anders.
Ja, genau. Nee, aber ich denke, das ist auch vielleicht, vielleicht können wir auch mal eine Folge noch draus machen. Was ziehen wir für was würden wir rückwirkend anders machen in unserer Beziehung?
Oh Gott.
Nee? Mhm. Oh, ich finde es spannend. Schauen wir mal.
Ja, da müssen wir gucken, dass es nicht schmutzige Wäsche waschen wird.
Nee, vielleicht kann man es ja positiv formulieren, weißt du? Positiv ausgedrückt. Was hätten wir noch mehr tun können? Okay. Und was mehr, ja. Ganz lösungs- und ressourcenorientiert.
Hast du noch viele Punkte? Bist du bei 50 Minuten?
Ja. Nein, ich würde sagen, wir sind am Ende. Wir gehen jetzt gleich raus in die Sonne und genießen das Frühlingswetter. Und hoffen, ihr tut es auch und wünschen euch eine ganz gute Zeit.
Ja, alles Gute, bis zur nächsten Folge.
Tschüss.